Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft. Sie hören diese Episode nicht nur auf den Podcast-Playern Ihrer Wahl, sondern auch auf Radio Orange 94,0.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit Almina Besic. Sie ist Assistenzprofessorin am Institut für Internationales Management an der Business School der Johannes Kepler Universität Linz, wo sie zu Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und Migranten, zu Global Mobility und Diversity in Organisationen forscht, zuletzt unter anderem im FFG-geförderten Projekt JobFit zur nachhaltigen Integration vor allem gering- und mittelqualifizierter Geflüchteter in Österreich. Und das ist genau das Thema, über welches wir heute sprechen wollen. Herzlich willkommen, liebe Almina. Schön, dass du heute mein Gast bist.
Ja, danke. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, liebe Almina, ich wollte dich einladen, weil ja gerade dieses Thema Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten ein auch sehr hitzig politisch diskutiertes ist, wo aus meiner Sicht sehr viele Fehlannahmen immer noch kursieren und auch sehr viele Halbwahrheiten den Diskurs bestimmen, also zum Beispiel was überhaupt die Erwerbsquote von Geflüchteten in Österreich betrifft, die meistens sehr viel höher liegt, als die allermeisten Menschen das vermuten würden, ne? Und gleichzeitig aber ja die Gruppe der Geflüchteten keine homogene ist, wie du auch in deiner Forschung zeigst, sondern wir eigentlich durch die unterschiedlichen Qualifikationsstufen hindurch eine große Stratifizierung sehen. Ja. Gleichzeitig kommt mir vor, beim Thema Integration überwiegt ganz stark der Fokus auf Erwerbsintegration, also die strukturellen Dimensionen der Integration. Arbeit und Beschäftigung ist eigentlich die Dimension, die sich auch die Politik am meisten und am heftigsten ansieht und mit vielen sozusagen Forderungen verbindet, weil es da, natürlich geht es da auch um Einkommen, das zu generieren ist, um Selbstständigkeit, um eine eigenständige Verortung in einem neuen Land. Es geht aber darüber hinaus auch, und das ist etwas, was von Geflüchteten auch mir oft rückgemeldet wird, es geht da schon auch um eine persönliche Art der Anerkennung, um den eigenen Status, um die Identität, weil ja Arbeit auch identitätsstiftend ist. Und nicht zuletzt erhöht es auch Möglichkeiten zum sozialen Anschluss an die österreichische Gesellschaft in vielen Fällen. Jetzt forschst du selbst ja schon seit vielen Jahren zu Fragen der Arbeitsmarktintegration. Was war dein ursprünglicher Zugang zu dem Thema? Warum hast du gesagt, das ist etwas, was ich mir ganz besonders ansehen möchte und dann auch noch einmal mit Fokus auf geflüchtete Menschen in Österreich?
Ja, danke für die Frage auch. Ich glaube, viele Menschen, die sich mit Migration beschäftigen, haben selber irgendeine Art von Migrationserfahrung. Und ich habe ja eben selbst auch Migrationshintergrund, wie man so schön sagt, in Österreich. Und zwar auf unterschiedlichen Levels. Also als Kind war ich ja auch ein geflüchtetes, also ein Flüchtlingskind in Deutschland. Meine Eltern sind vom Jugoslawienkrieg aus Bosnien-Herzegowina geflüchtet. Und einige Jahre, insgesamt 4 Jahre, haben wir in Deutschland verbracht. Und ich glaube, das hat mich eigentlich auch am meisten geprägt, weil ich gesehen habe, wie meine Eltern eigentlich dort gearbeitet haben, wie sie sich in den Arbeitsmarkt integriert haben oder auch nicht, wie schwer das war, wie viel schon auch ganz gut funktioniert hat, aber wie viel an Einzelpersonen eigentlich gehangen ist. Jemand, der quasi sich für dich einsetzt bei der Arbeit, jemand, der dich mitnimmt zum Amt, jemand, der dir erklärt, wie man dies und das ausfüllt, was deine Rechte sind bei der Arbeit und solche Sachen. Also meine Eltern sind grundsätzlich gut ausgebildet, aber eben ohne Deutschkenntnisse nach Deutschland gekommen damals und haben ja von null anfangen müssen, wie auch viele Geflüchtete eben hier in Österreich. Ich selber habe dann aber auch andere Migrationserfahrungen gemacht als Erwachsene. Also ich bin auch als Studierende nach Österreich dann gekommen und bin nach meinem Studium auch aus Österreich ins europäische Ausland gewechselt. Also ich war in Großbritannien für eine Weile. Und das sind ja ganz andere Erfahrungen, weil man ja das selbst entscheidet, in welches Land man geht, wie man das macht. Man informiert sich vorher und so weiter. Und das kann man überhaupt nicht vergleichen mit jemandem, der geflüchtet ist, der quasi von heute auf morgen, so wie meine Eltern eben auch, von heute auf morgen das Haus verlassen musste. Ich kann mich noch erinnern als Kind, meine Mama gesagt, pack eine Tasche und du kannst die und die Sachen mitnehmen und der Rest muss da bleiben. Wir kommen in 2 Wochen wieder. Also so war das eben der Gedanke oder die Hoffnung, dass man in 2 Wochen wiederkommt. Und natürlich sind wir erst Jahre später wiedergekehrt quasi in unser Haus. Das heißt, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und für mich ist es eben auch wichtig, so wie du es am Anfang auch gesagt hast, einerseits zu verstehen, wie man diese Menschen integrieren kann, dass sie eine Art Decent Work auch haben, also dass sie quasi nicht nur zur Gesellschaft direkt beitragen mit der Arbeit, sondern auch, dass die Arbeit für sie einigermaßen erfüllend ist, wenn sie quasi schon so eine Flucht hinter sich haben. Und auch Gesellschaft, also in der breiten Gesellschaft zu zeigen, schaut mal, diese Menschen arbeiten auch und bringen was her. Du hast es am Anfang eh erwähnt. Also das finde ich extrem wichtig, weil auch dieser jetzige Diskurs meiner Meinung nach relativ einseitig auch ist, negativ gegenüber Geflüchteten, ja. Also so ist quasi mein Interesse gekommen. Über viele Ecken, das kann ich dann nachher noch ein bisschen erläutern.
Also ich finde dieses Konzept von Decent Work da unglaublich produktiv in dem Zusammenhang, weil das eigentlich gar nicht vorkommt in der öffentlichen Diskussion. Mhm. Also idealerweise irgendeine Form von Arbeit, genau. Ja, so schnell wie möglich ein Einstiegsjob, der dann sehr, sehr häufig ein Niedrigqualifizierter ist. Ich mag den Begriff unqualifiziert nicht, weil ja auch niedrigqualifizierte Tätigkeit, ich meine, man braucht eigentlich jegliche Tätigkeit, genau. Auch für manuelle Arbeit, eine Form der Qualifikation, aber es sind häufig, also im angloamerikanischen Raum gibt es den Begriff 3D-Work, Dirty, Difficult, Dangerous, genau diese Art von Jobs sind es, die häufig auch geringe Aufstiegsmöglichkeiten beinhalten und die manchmal sogar bedeuten, dass man von einem Job alleine gar nicht leben kann, auch in einem reichen Land wie Österreich. Und natürlich da ein bisschen dieses Integrationsversprechen an seine Grenzen gerät, weil ja die Idee ist, wenn du arbeitest, ja, dann bist du sozusagen auch in allen anderen Bereichen der Gesellschaft integriert und anerkannt und dann akzeptieren wir dich auch. Und es gibt Menschen, die dann die Erfahrung machen, das trifft nicht so ganz zu. Mhm. Oder, und das ist halt die Realität einer postmigrantischen Gesellschaft, ich arbeite in einem Bereich, wo keine Österreicher arbeiten, also komme ich erst recht nicht in Kontakt mit der Mehrheitsgesellschaft, ja, zum Beispiel am Bau, im Reinigungsdienst etc. Ja. Also diese Dinge finde ich spannend. Deshalb würde ich sehr gerne mit dir über ein Projekt sprechen, das sie an der JKU durchgeführt hat. Jobfit heißt das, dass ihr sich ganz konkret diese Gruppe gering bis mittelqualifizierte Geflüchtete angesehen habt, auch auf Forschungslücken da hingewiesen hat tatsächlich in dem Bereich. Und ihr habt 4 zentrale Problemfelder identifiziert, die eine Erwerbsaufnahme, aber auch diese nachhaltige Form der Beschäftigung, ja, Decent Work etc. verhindern. Das System überhaupt und Systemwissen, die Arbeit zu finden, aber auch die Arbeit zu halten, finde ich ganz wichtig, und Lebensumstände, die sehr einschränkend sein können. Was von diesen 4 zentralen Problemfeldern hat dich denn am meisten überrascht oder wo sagst du, da müsste man noch mehr hinschauen, weil da ist ein blinder Fleck
geblieben? Also das Projekt haben wir gemeinsam mit einem Verein, der Verein UND, Unabhängige Nachhaltige Drehscheibe in Linz gemacht und eben von der FFG gefördert. Und das Besondere am Projekt ist ja auch, dass wir das gemeinsam mit Betroffenen, also auch mit Geflüchteten geführt haben, die ja Teil auch vom Verein sind und wirklich auch ihren Einblick gegeben haben. Das heißt, wir haben jetzt die Forschung nicht nur über diese Menschen gemacht, sondern tatsächlich auch mit diesen Menschen. Das wollte ich nur voraussagen. Von diesen 4 Problemfeldern, die wir identifiziert haben, das Ziel war auch eben, was sind Problemfelder, sind ja einige bereits bekannt. Ich meine, du weißt es auch, in deinem Buch steht es ja teilweise auch geschrieben, das System verstehen, Sprache und so weiter. Das kennen wir ungefähr schon auch vorher. Natürlich ist es für Geflüchtete viel schwieriger als für andere Migrantinnen, teilweise. Was aber schon für uns ganz spannend war, ist einerseits eben dieses Arbeit behalten. Das heißt, du hast es anfangs eher auch erwähnt, du bist im Unternehmen drinnen, aber das bedeutet nicht, dass du irgendwelche Aufstiegschancen hast. Das bedeutet nicht, dass du die Sprache eigentlich besser lernst, wenn du quasi nur in einer bestimmten Community drinnen bist und die Sprache vielleicht gar nicht wirklich oft sprichst und so weiter. Oder man wird in Hilfstätigkeiten abgehängt, sozusagen, wo es eben auch keine Aufstiegschancen gibt. Das heißt, oder man kommt im Unternehmen nicht richtig an. Das heißt, es kann auch sein, dass Menschen nach 3, 4, 5, 6 Monaten dann diese Arbeit wieder verlassen und wirklich aus dem System wieder aussteigen. Das heißt, das ist ein blinder Fleck, den man tatsächlich, auf den man mehr hinschauen muss, von der Forschungsseite her, auch aber von der Praxis her. Und was für uns auch ganz spannend ist, dass diese 4 Problemfelder ja nicht linear sind, sondern sie sind wie ein Zahnrad miteinander verbunden. Das heißt, man steigt ein, man steigt theoretisch wieder aus. Und es gibt aber auch neben den Systemhürden, die tatsächlich sehr stark sind, Sprache, Anerkennung von Qualifikationen, auch Qualifikationen, die man nicht belegen kann. Also die es aber tatsächlich gibt, ja. Das ist eine enorme Schwierigkeit. Aber auch Sachen wie Wohnraum, leistbarer Wohnraum. Das ist ein sehr großes Thema gewesen unter den Interviewpartnern, die wir hatten für dieses Projekt. Mobilität, je nachdem, wo man wohnt, dass es quasi keine öffentliche Verbindung gibt oder die öffentlichen Verkehrsmittel nicht oft genug fahren, vor allem für die Schichtarbeit beispielsweise, wenn man in der Früh starten muss, dass die Menschen vielleicht keinen Führerschein haben oder es schwierig ist, einen Führerschein zu machen, dieser teuer ist. Das sind alles Sachen, die ja uns alle eigentlich betreffen, ja, also nicht nur die Geflüchteten. Das heißt, die Geflüchteten erben auch teilweise Probleme, die ja bereits schon existieren. Bei Frauen war es auch die Kinderbetreuung, wann die Öffnungszeiten sind, wie lang diese sind, vor allem am Land beispielsweise. Ich rede jetzt mal von Oberösterreich, weil wir die meisten Menschen, die wir interviewt haben, eben entweder in Linz oder im Umland von Linz in Oberösterreich sind. Das heißt, diese Problematiken, die es allgemein gibt ja im System, wirken dann stärker natürlich auf die Geflüchteten, die sich im System noch nicht gut auskennen, die vielleicht in einer, sagen wir mal, Substandardwohnung wohnen, für die es schwer ist, auch einen bestimmten Wohnstandard zu erreichen, die weit entfernt sind vom Berufsort und so weiter. Also das sind eben diese Punkte, die uns recht überrascht haben, als wir mit den Menschen gesprochen haben. Genau.
Jetzt gibt es natürlich in dieser großen Gruppe der Geflüchteten in Österreich auch höher qualifizierte Menschen. Natürlich. Also ganz konkret fällt einem dann natürlich auch die Gruppe der ukrainischen Geflüchteten ein, die so im Durchschnitt eigentlich über sehr hohe, oft auch tertiäre Ausbildung verfügen, wo ja am Anfang diese Idee war, da kommen jetzt sehr viele hochqualifizierte, hochgebildete und im Herkunftsland gut in den Arbeitsmarkt integrierte, vor allem junge Frauen zu uns, ja, und da wird das ja quasi ein Selbstläufer sein, diese Erwerbsintegration, da müssen wir gar nicht viel machen. Ne? Und dann hat sich aber gezeigt, so die ersten 1-2 Jahre nach Ankunft lag die Erwerbsquote der ukrainischen Vertriebenen schon wesentlich unter den Erwartungen, würde ich sagen. Und es ging eher schleppend, es haben auch viele Betroffene berichtet, wenn man ihnen spricht, so einfach ist das nicht und wir stoßen auf viele systemische Barrieren, du hast das jetzt auch so genannt, ja. Und darüber hinaus gibt es auch Dinge, mir gefällt der Ausdruck, die wir geerbt haben als Problem. Also bei dieser Gruppe mit jungen Frauen, mit Kindern, vor allem Kinderbetreuung, gerade im ländlichen Gebiet, wie du auch gesagt hast, Oberösterreich sicherlich ein Thema. Wo würdest du sagen, gibt's einerseits Parallelen zwischen diesen unterschiedlichen Gruppen und wo aber ist es schon wichtig, eben nicht diesen extrem homogenisierenden Blick zu haben und zu sagen, okay, Flüchtling passt, hat ihm irgendwie gleichen Herausforderungen, ich weiß nicht, kein perfektes Deutsch oder informelle Kompetenzen, sondern wo wir eigentlich viel mehr differenzieren müssten, vielleicht auch sogar im Angebot, was jetzt die Integrationslandschaft betrifft. Eine Frage, die ich mir immer stelle, ich verstehe es aus Sicht der Ressourcenverfügbarkeit, aber ob das so zielführend ist, dass eine ukrainische Frau mit einer afghanischen Frau im Deutschkurs sitzt, das sind sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten, sehr unterschiedliche Herausforderungen. Ob da nicht auch viel nach dem Gießkannenprinzip einfach vergeudet wird irgendwo, weil das ist natürlich auch alles, finde ich, einen legitimen Hinweis hätten, sozusagen das Nationalstaat, das kostet alles was. Und die Frage ist, kann man diese Ressourcen nicht auch zielgerichteter einsetzen?
Ja, das ist eine extrem gute Frage, vor allem, weil der jetzige Diskurs und auch die Unterstützung ja relativ defizitorientiert ist, nicht? Und wir wissen es auch von der quantitativen Forschung, die du ja auch gemacht hast. Und wir in Linz haben viel qualitative Forschung mit den Ukrainerinnen gemacht, dass diese einerseits, natürlich sind sie geflüchtet und haben ähnliche Probleme wie andere Geflüchtete auch, vor allem auch Traumata, also das muss man auch ansprechen, die auf keinen Fall verarbeitet sind, weil das relativ frisch ist, ja. Und als wir mit den Ukrainerinnen gesprochen haben, überwiegend Frauen, war es auch tatsächlich so, dass sie gemeint haben, ja, wir möchten eigentlich arbeiten, damit wir quasi einen Alltag haben, um nicht ständig daran zu denken, wie ist es bei uns zu Hause und was ist jetzt quasi los in meiner Stadt in der Ukraine. Ja. Aber natürlich ist es so, dass viele von ihnen hochqualifiziert sind und dementsprechend auch das System relativ schnell verstehen können. Sie kommen ja auch aus Europa, also das europäische System in Ukraine ist natürlich nicht das gleiche wie in Österreich, aber man kann es relativ schnell verstehen im Vergleich zu jemandem, der jetzt aus Afghanistan kommt, in einem ganz anderen System, soziokulturell und eben institutionell auch aufgewachsen ist. Das heißt, das ist einmal eine Sache, wo man sagen kann, man könnte tatsächlich die Mittel, die es gibt, anders verwenden, um die Ukrainerinnen zu unterstützen. Weil was wir auch gemerkt haben, ist, dass viele von ihnen ja anknüpfen wollen an ihre Arbeit, die sie damals in der Ukraine gemacht haben. Beispielsweise, wir hatten ein Interview mit einer Frau, die im Marketing gearbeitet hat in der Ukraine, die auch gesagt hat, sie setzt jetzt die nächsten 1-2 Jahre alles daran, das Deutschniveau dementsprechend zu erreichen, ihren Studienabschluss anzuerkennen und so weiter, damit sie hier im Marketing einsteigen kann. Aber das ist wirklich sehr viel Eigeninitiative von Seiten dieser Frau als Beispiel, weil eigentlich werden die Ukrainerinnen ja auch in bestimmte Branchen gedrängt, sagen wir es mal so. Das gedrängt ist vielleicht ein starkes Wort, aber zumindest ist es schon das Ziel, dass der Fachkräftemangel abgefedert wird, auch durch die Ukrainerinnen. Und ob die jetzt tatsächlich dem entsprechen, ist dann eine andere Frage. Aber was das Feedback, was wir von den vor allem Frauen eben hören, ist, dass wir haben es, glaube ich, so in drei Gruppen aufgeteilt. Also teilweise ist es schon so, dass sie sagen, ja, wir nehmen das jetzt an, dieses Angebot, was es gibt, und arbeiten dann in der Pflege oder wo immer oder in der Reinigungsbranche, weil wir müssen unser Leben hier ja auch finanzieren, die Kinder gehen in die Schule und so weiter. Vor allem, wenn die Kinder in die Schule gehen, wird es schwieriger, schneller in die Ukraine zurückzugehen, selbst wenn man diese Idee vielleicht hat oder diesen Wunsch vielleicht hat. Dann gibt es welche, so wie die eine Kollegin, von der ich erzählt habe, die Marketing studiert hat, die wirklich sich darauf fokussiert, sich so weit zu bilden, dass sie irgendwann einmal eine Stelle hier bekommt. Aber hier gibt es auch sehr viel um Netzwerke. Das wissen wir eben, wie leicht oder schwierig es ist, in Österreich in eine Branche einzusteigen. Und dann eben eine dritte Gruppe, die versucht, sozusagen eine Brücke zu schlagen zu, wir brauchen jetzt quasi eine Arbeit zum Überleben oder zum Leben hier, aber gleichzeitig versuchen wir uns weiterzubilden, um eine höhere Stelle zu erreichen. Also das sehen wir schon, dass die Ukrainerinnen sehr stark einen Karrieregedanken verfolgen, auch hier, obwohl sie, und das weißt du auch aus deiner Forschung, teilweise zufällig nach Österreich gekommen sind, dass sie sagen, okay, wir versuchen jetzt hier das zu nutzen, soweit es geht, soweit die Möglichkeiten da sind. Aber die Unterstützung selber ist relativ einseitig, so wie du sagst. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das übereinstimmend ist, was quasi sich die Menschen oder die Frauen in dem Fall wünschen und was tatsächlich geboten wird derzeit.
Hast du den Eindruck, dass diese unterschiedliche Sicht auf diese zwei großen geflüchteten Gruppen, nicht? Also so Personen, die über die Asylschiene gekommen sind, klassischerweise jetzt, sage ich mal, Mittlerer Osten, MENA-Region, also ja. Personen, Syrer, Afghanen, andere, die dann einen Asylantrag stellen mussten und dann entweder Asyl oder subsidiären Schutz behalten, ist das eine. Und dann gibt es die Ukrainer, die jetzt ja nicht nur von der Herkunftsregion sich deutlich unterscheiden, auch von der soziodemografischen Zusammensetzung, Frauen mit Kindern wesentlich stärker präsent, sie unterscheiden sich auch vom rechtlichen Status, den man ihnen gewährt hat, weil sie ja temporären Schutz haben und dadurch sofortigen Arbeitsmarktzugang. Gleichzeitig, ich sage mal nach hinten hin, zeigen sich auch die negativen Aspekte dieses temporären Schutzes, weil es halt kein internationaler Schutzstandard wie Asyl ist und kein dauerhafter Aufenthalt dadurch erworben werden kann. Also sie müssten einen permanenten Aufenthaltstitel irgendwann beantragen, als Rotcard Plus in dem Fall, wenn sie das wollen. Wo ich selber aus einer Studie, in der ich beteiligt war, weiß, es wollen viele, aber es ist viel noch nicht gelungen, weil die Kriterien relativ schwierig zu erreichen sind. Meine Frage wäre konkret, und da würde mich interessieren, ob du dazu Einblick hast, in der landläufigen Diskussion wird da häufig von einer Hierarchisierung gesprochen, ja, also so ein bisschen die Vertriebenen aus der Ukraine waren Geflüchtete erster Klasse. Ich mag den Ausdruck gar nicht, weil man muss schon sehen, dass das auch mit sehr vielen Schwierigkeiten einhergeht. Aber in der Behandlung auf der rechtlichen Ebene gibt es Unterschiede, die sehr bewusst da waren und sind und die sich auch durchziehen. Zeigt sich auch im Integrationsangebot in Österreich, dass diese unterschiedlichen Gruppen bekommen, dass da sich manche dieser Hierarchisierungseffekte eher verstärken oder verstetigen, weil schon der Blick sozusagen auf die Ukrainer ist, eigentlich sind die ja akademisch gebildet oder zumindest höher gebildet und da kann man mehr anbieten, aber auch mehr erwarten. Und bei vielleicht der anderen Gruppe eher, gut, da sind wir jetzt vielleicht wirklich im ganz niedrig qualifizierten Bereich manuelle Tätigkeit, weil nicht alphabetisiert, nicht vollständig alphabetisiert, wie auch immer. Also verstärkt sich das eher oder gibt es aus deiner Sicht schon noch Angebote, die versuchen würden, das ein bisschen aufzubrechen, weil sie neutraler formuliert sind?
Ja. Das ist sehr, sehr schwierig, würde ich mal sagen. Es ist so, in meiner Meinung nach, so ein bisschen ein Race to the Bottom, dass man so quasi die Menschen in solche Kategorien packt. Aber natürlich ist es so, die institutionelle oder der institutionelle Rahmen ist ein anderer, das müssen wir anerkennen. Warum das so ist, da können wir lange debattieren, da reicht uns die Stunde oder wie viel wir haben nicht. Warum wurde die EU Temporary Protection Directive jetzt erst aktiviert, warum nicht vorher? Die gibt's ja schon seit den Balkankriegen und so weiter. Das heißt, das ist einmal die rechtliche Seite, die gibt es und damit muss man quasi zurechtkommen. Auch die Ukrainerinnen, für die es nicht leicht ist, auf die Rot-Weiß-Rot-Karte Plus umzusteigen. Ja. Aber ich möchte hier eigentlich eine Lanze brechen für das Support-System in Österreich, weil es ist schon so, und wir haben wirklich sehr viele Interviews geführt mit Unterstützungsorganisationen, Hilfsorganisationen, NGOs und so weiter, dass diese Organisationen, und das hängt tatsächlich an den Menschen ab, die dort arbeiten, sich auch dementsprechend angepasst haben, selbst wenn das Angebot per se nicht das war, was da ist, sich angepasst haben, weil sie gemerkt haben, okay, die Ukrainerinnen sind sehr gut vernetzt beispielsweise, sie wissen schon, wie das funktioniert mit der Grundversorgung und so weiter. Das heißt, hier geht es tatsächlich um Arbeitsmarktintegration beziehungsweise auch um vielleicht eine langfristige Integration hin zur Karriere. Ja. Das heißt, wir haben schon sehr viele Beispiele, wo es so stattgefunden hat, dass das Gespräch um was anderes gegangen wäre, aber die Mitarbeiter von der Unterstützungsorganisation gesagt, okay, das sind die Fragen, die ihr habt jetzt, dann fokussieren wir uns darauf. Aber das sind Einzelfälle. Also es gibt systematisch, würde ich nicht sagen, dass es eine konkrete Unterstützung gibt hinsichtlich hier jetzt, das ist jetzt nur für die Ukraine, bis auf die Deutschkurse würde ich einmal sagen. Und hier fokussieren wir uns quasi auf eine langfristige Arbeitsmarktintegration im Vergleich zu den anderen. Was aber schon problematisch ist, ist, dass man sagt, wir haben hier eine andere Gruppe, gering bis mittelqualifizierte, und die sind jetzt für Hilfstätigkeiten oder wo auch immer, weil ja diese Menschen auch irgendein bestimmtes Potenzial haben. Es stellt sich dann die Frage, investiert man jetzt mehr, damit diese Menschen dann mittel- bis langfristig länger im Arbeitsmarkt bleiben? Oder haben wir diese Problematik, die wir eh schon seit 10 Jahren haben, dass sie immer wieder ein- und aussteigen aus dem Arbeitsmarkt und dann tatsächlich vom Sozialstaat leben, wie wir es ja dann öfter hören. Ja. Aber es ist nicht so, ich weiß nicht, ob es medial tatsächlich auch so präsent ist, dass die Ukrainerinnen eine bestimmte Bevorzugung haben. Sie haben genauso Probleme, eine Wohnung zu finden und so weiter. Was sie aber schon haben und was wir auch öfter gehört haben von den Hilfsorganisationen aus den Interviews, ist, dass sie für sich selbst eher einstehen, weil sie einfach die Informationen besser zur Verfügung haben. Und das finde ich sehr gut, ja, dass sie es geschafft haben, sich so zu vernetzen und dass sie fordern, dass sie dann. Also das Wort fordern ist relativ oft gefallen. Das ist mir dann hängen geblieben im Kopf, dass die Ukrainerinnen dies und das fordern und die anderen Menschen, die vielleicht kommen in die Hilfsorganisationen, das Angebot annehmen. Ja. Und ich finde, dass es möglich sein sollte, dass andere auch fordern. Ja, also ich finde, man sollte was lernen davon, wie es quasi die Ukrainerinnen zumindest versuchen hier zu machen. Das System macht es einem sowieso extrem schwer, irgendwas zu fordern. Das dazu jetzt einmal, genau.
Ich finde es auch so spannend, weil die Rückmeldung habe ich auch sehr oft gehört mit Blick auf Ukrainerinnen, aber dann gleich sehr schnell problematisiert. Ja. Also so, nicht einmal von offiziellen Stellen und Institutionen, sondern ganz viel auch von vielen Vereinen und kleinteiligen Organisationen, die sich vielleicht im Zuge von 2015 gegründet haben und dann halt den Fokus ein bisschen auf die UkrainerInnen verschoben haben und dann schon die Erfahrung gemacht haben, die Haltung ist eine andere. Mhm. Und ich glaube, da schwingt auch ein bisschen so ein problematisches Bild des Flüchtlings mit, der schon bitte auch sehr dankbar sein soll. Also selbst von jenen, die es sehr gut meinen und die sich sehr engagieren in diesem Bereich und so weiter. Man kommt wahrscheinlich diesem Diskurs oder dieser Schablone nicht ganz aus, dass irgendwie natürlich der Flüchtling auch ein Bittsteller ist, natürlich ein Opfer und so weiter und den Umständen unterworfen. Und dann soll der schon auch idealerweise, damit sich es halt für einen selber als helfend noch gut anfühlt, da soll schon dankbar sein ein bisschen. Ja, wir würden es vielleicht nicht so aussprechen, aber es schwingt so mit. Ja. Und das dürfte offenbar vor allem bei den Afghanen höre ich immer, wir sind sehr dankbar und so. Ja, es wird immer sehr betont, wie dankbar die sind und wie toll und wie bereichernd das dann auch für einen selber ist, wenn man sich da engagiert. Und bei den Ukrainerinnen kam nach dieser ersten Anfangszeit immer mal wieder so schwierig, ja, so. Und ich finde es jetzt sehr schön, dass du eigentlich sagst, Moment einmal, wollen wir nicht Leute haben? Ja. Und ich fühle mich erinnert an einen Diskurs in einem anderen Bereich, weil Frauen, die jetzt nicht alles nur hinnehmen, sondern auch einstehen für sich selber, sind auch mal fordernd und schwierig. Ja, genau. So. Ich glaube, bei den Ukrainerinnen kommt das noch dazu, der Gender-Aspekt, weil es sind halt meistens Frauen. Und dann stehen die halt nicht da als absolute Almosenempfängerinnen, sondern fordern halt auch etwas ein. Oder ich hatte dann eine Beispiel, das war eine Mehrfachakademikerin, die gesagt hat, und dann haben sie mir seitens des AMS einen Job in einer Fischzerlegungsfabrik angeboten. Und da habe ich mich schon gefragt, was passiert hier? Ja. Dürfte offenbar irgendein Fehler im System gewesen sein und so weiter und wurde dann auch geändert. Führt aber leider dazu, dass erstens mal in der Community sich auch herumspricht, melde dich nicht beim AMS, tu das und das nicht, ist auch schlecht. Ja. Ja, also diese Mythenbildung passiert auch innerhalb der Community. Aber gleichzeitig hat man den Eindruck, okay, die weiß schon sehr deutlich im positiven Sinne, was sie kann und auch wo sie ihr Potenzial, das ja da ist, einbringen kann. Und das finde ich interessant, weil es vielleicht auch ein bisschen dieses sehr einseitige Bild, wie denn ein Flüchtling zu sein hat, wie aber auch der Aufnahmestaat zu sein hat, das vielleicht ein bisschen aufbricht tatsächlich. Mhm.
Ja, genau, ja, ich finde diese Dankbarkeit allgemein extrem problematisch. Für jedes Angebot muss man dankbar sein, ja, quasi. Und wenn man selber weiß, okay, ich kann dies und das und ich kann da besser beitragen, dann kann ich doch nicht oder möchte ich eigentlich nicht irgendwas annehmen, was ja meiner Ausbildung oder meiner Erfahrung und so weiter nicht entspricht. Natürlich ist es schon so, dass, wenn ich jetzt an meine Eltern auch zurückdenke und so weiter, in den ersten Jahren relativ schwierig, einfach ohne die Sprachkenntnisse, dass man sagt, ja, und ich warte jetzt 2 Jahre, und wenn man auch kein Kapital hat, ja, manche haben ja vielleicht dieses Kapital und können dann ein bisschen länger warten, sondern man nimmt einfach die Stellen an, die kommen. Und dann wird es aber schwierig aufzusteigen, weil man dann feststeckt. Also das ist, glaube ich, wirklich ein großes Problem, was man auch in der Politik oder in der Policy bedenken müsste, wenn man eben Menschen hin zum Fachkräftemangel oder eigentlich Arbeitskräftemangel, ja, hinführt, dass es sein kann, dass sie dann auch da wirklich feststecken und dieses Potenzial dann nicht entfaltet werden kann. Und diese Menschen dann auch aufgrund von anderen Problemen, die sie vielleicht mitgebracht haben und so weiter, immer wieder rausfallen aus dem Arbeitsmarkt, ja. Aber eben dieses Schwierigsein, ja, diesen Diskurs haben wir auch sehr viel mitbekommen, wenn es über die Ukrainerinnen geht. Schade, ja.
Ich meine, du hast jetzt schon mehrfach erwähnt, das eine ist es, Arbeit zu finden, das andere ist es, die Arbeit zu halten. Also gerade bei der Population auf dem Arbeitsmarkt von geflüchteten Menschen, da sieht man schon dieses In and Out, also immer mal wieder herausfallen aus der Beschäftigung. Man hat das ganz deutlich gesehen während der Covid-Pandemie, wo die Gruppe, die als erstes eigentlich davon betroffen war, dass sie rausgefallen ist im Arbeitsmarkt, also auch verglichen mit österreichischen Arbeitslosenquoten in der Zeit, dass es wirklich die Gruppe der Geflüchteten oder vor allem Drittstaatsangehörige war. Auf der anderen Seite anderes Extrem des Spektrums, überrepräsentiert in den systemerhaltenden Berufen, also beides irgendwo. Aber insgesamt ist das schon auch ein Thema, das mir auch zu wenig im Fokus der Öffentlichkeit zu sein scheint, nämlich wie halten Geflüchtete den Job. Ja? Auch diese ganze Mindestsicherungsdebatte und so weiter ist ja nicht unbedingt eine, die sich darauf bezieht, die hatten noch nie irgendeine Form von Beschäftigung in Österreich, sondern häufig sind immer nur kurzfristige Tätigkeiten, saisonale Tätigkeit häufig auch. Also man sieht auch diese Fluktuation, Winter, Sommer und so weiter, Bau und anderes. Und da geht es natürlich auch um die Frage der nachhaltigen Beschäftigung, wo euer Projekt Jobfit ja doch auch einiges zutage gefördert hat. Also was da Problematiken sind, inwiefern die Sprache eine Rolle spielt, Qualifikationsstruktur, vielleicht auch Bewerbungstraining oder überhaupt die Möglichkeit, dann Fuß zu fassen längerfristig. Wo würdest du sagen, sind da die größten Herausforderungen, aber vielleicht auch die besten Lösungsansätze dafür?
Ich würde sagen, auf beiden Seiten, also auf Seiten der Bewerberinnen, sagen wir mal die Geflüchteten, und auch auf Seiten der Unternehmen. Also einerseits ist es tatsächlich diese Konjunkturabhängigkeit, die es eben gibt, welche Stellen gibt es wann und so weiter. Aber andererseits ist es auch dieser Bewerbungsprozess, der für viele Geflüchtete relativ schwer zu durchschauen ist. Es sind, glaube ich, 3 Ebenen, einfach diese Makroebene, die Unternehmen auch dazu, bei der Unternehmen vielleicht auch ein bisschen Sorge haben oder Angst, wie lange dauert dieser Prozess, bis ich diese Person anstellen kann, was für eine Arbeitserlaubnis hat sie, was muss man überlegen und so weiter. Also das ist für viele Unternehmen, vor allem für Klein- und Mittelunternehmen, mit denen wir auch gesprochen haben, relativ schwierig, und sie haben auch jetzt keine große Personalabteilung, die sich damit dann beschäftigen kann. Das heißt, wenn man etwas hat, was man nicht so gut kennt, dann hält man sich lieber zurück, ja. Das ist einmal die eine Sache. Und das fängt eben schon beim Bewerbungsprozess an. Für viele Geflüchtete ist es auch schwierig, eben zu durchschauen, was genau muss ich da jetzt reinschreiben in diese Bewerbung, dass ich überhaupt eingeladen werde und so weiter. Also diese Kleinigkeiten, an die man vielleicht gar nicht so denkt, die aber wirklich in den Interviews rausgekommen sind. Dann geht es aber auch darum, wenn man im Job ist. Viele haben ja Deutschkurse natürlich gemacht und haben ein gewisses vielleicht Niveau an Deutsch, aber das waren oftmals Hochdeutschkurse. Und wir reden dann hier von Industrieunternehmen, sagen wir mal in Oberösterreich, wo Dialekt doch sehr gängig ist, dass die Menschen dann teilweise auch nicht verstehen die Sicherheitsanweisungen oder nicht richtig die Sicherheitsanweisungen verstehen, weil die eben im Dialekt gesprochen werden, dass sie mit ihren Kollegen nicht richtig kommunizieren können, weil sie oftmals die Dialektworte nicht verstehen. Also ich glaube, das ist ein Punkt im Deutschkurs, der immer mal wieder betont wird, aber dennoch vernachlässigt wird, dass dann viele Menschen on the job ja irgendwie lernen.
Was sich jetzt ja ändern soll, ne?
Genau.
Ja. Schauen wir mal.
Ja. Aber das ist wirklich ein großer Punkt gewesen, wo wir auch ein bisschen überrascht waren, dass diese Deutschkurse der Realität eigentlich nicht so entsprechen. Ja. Kommt auch die Qualität, bitte.
Nur als Aside, es ist bei uns unter internationalen Studierenden ein riesiges Thema, an der Uni sogar. Mhm. Ja. Also wenn sie deutschsprachige Kurse hier absolvieren, auch wollen, weil sie Deutsch lernen, sogar an den Universitäten verfallen halt viele Lektoren, Vortragende, so ein bisschen ins Umgangssprachliche oder sogar in den Dialekt, und das ist unglaublich schwierig. Ja. Also man lacht ein bisschen, aber ehrlicherweise hat das schon eine Komponente auch von, es grenzt halt unbewusst Leute aus, die es halt noch nicht so gut können. Und das ist schon ein Thema, glaube ich. Also ich bin überhaupt absolut dafür, dass die sprachliche Vielfalt in Österreich behalten werden soll. Ja. Aber gleichzeitig auch die Frage, wie findet man eine gemeinsame Sprache, in der wir uns alle verständigen können, nicht? Und das ist so eine Abwägungsfrage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist.
Ja. Genau. Und aber also mir fällt es genauso schwer, wenn ich, je nachdem, wo ich bin, wenn ich etwas nicht verstehe im Dialekt. Das ist,
ich verstehe in Vorarlberg auch nichts, wenn sie sich nicht bemühen würden.
Das sowieso, genau. Tirol inzwischen besser. Aber ein guter Kollege Johannes Brandstätter ist aus Tirol. Aber eben, also diese sprachliche Komponente, aber nicht nur wirklich dieses Sprachniveau A2, B1 und so weiter, sondern eben, verstehe ich meine Kollegen bei der Arbeit, ja? Verstehe ich die Sicherheitsanweisungen? Dann aber auch, wie läuft es zwischenmenschlich bei der Arbeit? Also aus der Diversitätsforschung wissen wir auch, wenn das Top-Management quasi dahinter steht, dann läuft vieles besser, aber natürlich die Mitarbeiter oder deine Kollegen und Kolleginnen, dein direkter Chef oder direkter Vorgesetzter, die sind dafür verantwortlich, dass man ankommt im Unternehmen oder sich wohlfühlt im Unternehmen. Ja. Und diese Sachen scheitern oftmals in den ersten paar Wochen und Monaten, und deswegen fallen viele von den Geflüchteten dann auch wieder raus, weil beispielsweise sie irgendwas falsch gemacht haben. Kulturell ist es auch für viele Menschen schwierig, dann zu sagen, nachzufragen, weil man ja auch keinen Fehler machen möchte. Man hat ja diese Stelle bekommen und so weiter. Also es gibt viele Missverständnisse eigentlich, viele Vorurteile, klarerweise, das kennen wir schon aus der Forschung, die man durch vielleicht ein paar Drehschrauben, die man drehen kann im Unternehmen, auch besser unterstützen könnte. Beispielsweise ein paar die Systeme, die schon existieren und so weiter. Also Sachen, die den Menschen helfen, wenn sie im Unternehmen sind, sich da noch ein paar Monate oder Wochen weiter besser einzugliedern, damit sie länger im Unternehmen bleiben. Das fällt vielen größeren Unternehmen natürlich leichter, aber es geht hier vor allem auch um KMUs, die ja in Österreich 99% der Unternehmen darstellen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eben die Geflüchteten, die vor dem Eintritt gezieltere Hilfe vielleicht bräuchten, während dem Eintritt, aber auch die Unternehmen, um ihnen ein bisschen diese Hürden zu nehmen, ja. Dass die Geflüchtete anstellen, das ist die rechtliche Problematik und so weiter. Also ich würde jetzt gar nicht die Unternehmen verteufeln und sagen, ah, die wollen jetzt die Geflüchteten nicht anstellen, sondern es ist einfach für Unternehmen auch schwierig, sich in diesem Dschungel, sagen wir mal, zurechtzufinden von was gibt's hier für Aufenthaltstitel, wann dürfen diese Menschen arbeiten, wie ist das Deutschniveau und so weiter. Dann fragt man sich dann auch, okay, wenn ich dann wen anderen zur Verfügung habe, vielleicht tue ich mir das gar nicht an. Ja. Also ich verstehe das vollkommen, ja.
Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, eben für mein letztes Buch, dass ich ja mit der betrieblichen Integration befasst, da habe ich mit vielen Unternehmen gesprochen. Und dieser Onboarding-Prozess, also gerade so die ersten paar Monate im Betrieb, der ist, und so ehrlich muss man schon sein, meistens ein bisschen aufwendiger, wenn das eine Person ist, die halt nicht hier seit Generationen lebt und das System in- und auswendig kennt und die Sprache perfekt beherrscht und so weiter. Also so ehrlich muss man auch sein und so zu tun, als gäbe es gewisse Unterschiede nicht, ist auch eine falsche Art von vermeintlicher Blindheit. Ja? Genau. Also sozusagen die besonderen Herausforderungen muss man schon berücksichtigen. Und da kommt mir vor, da würden sich gerade Unternehmen, die entweder wirklich zum ersten Mal mit dieser konkreten Zielgruppe Kontakt haben und sich darüber trauen, oder aber die nicht über so große Strukturen im Hintergrund verfügen, weil sie KMUs sind, die würden sich einfach mehr Unterstützung wünschen. Genau. Ja? Also das ist so der eine Punkt, kommt mir vor, das wird schon so viel ändern, wenn man an dieser Stellschraube dreht. Und von den entsprechenden Interessensvertretungen und so weiter hört man dann häufig, da haben wir eine Website. Ja? Und dann schaut das sich die, also das ist halt wirklich so, okay, ja, googeln kann ich selber, ja, oder lass es mir von der KI zusammensuchen. Aber ich glaube, diese Form der Unterstützung, die es bräuchte, müsste ein bisschen drüber hinausgehen. Ja? Also es geht nicht nur um die Information, sondern auch so ein bisschen dieses, es kommen vielleicht ganz akut Themen hervor. Also ein Punkt, der häufig genannt wurde von Unternehmen ist, und das bestätigt auch die Forschung, bei Geflüchteten, die oft noch nicht so sozial angebunden sind in Österreich und die vor allem die Großfamilie nicht hier haben, ja? Wenig Bekannte vielleicht, da ist halt dann der eine Arbeitgeber, das ist der Österreicher, den ich kenne. Genau. Und da kommen mal alle Themen, die mich beschäftigen, von der Schule der Kinder bis hin zum Arztbesuch, weiß ich nicht was, also alles sehr arbeitsplatzfern, sage ich mal, kommt da mal zum Chef, ja, der auch irgendwo ein bisschen Verantwortlichkeit und Autorität ausstrahlt, auch im positiven Sinne. Und der Chef selber oder die Chefin ist vielleicht das erste Mal überfordert. Erstens mal, weil er es von den österreichischen Mitarbeitern nicht so kennt, aber auch, weil er selber jetzt in diesem Asyl- und Integrationsdschungel neu ist und sich vielleicht auch denkt, die Zeit habe ich nicht und ehrlicherweise, ich will mich damit nicht befassen.
Das gehört nicht zum
Ja, ist auch legitim. Manche machen es dann und sagen dann schon, hat sich auszahlt, weil den habe ich jetzt seit Jahren, den Mitarbeiter, und das war super. Andere schreckt das ab, verständlicherweise. Mhm. Und ich glaube, da könnte man schon ansetzen. Es gibt ja auch so Konzepte wie betriebliche Sozialarbeiter, da weiß ich nicht, genau. Was ja, finde ich, auch ausgelagert werden kann. Also das heißt ja nicht, dass jeder Betrieb einen Sozialarbeiter anstellen muss. Im Gegenteil, man könnte ja versuchen, da so Brückenangebote zu schaffen. Mhm. Und das, glaube ich, ist schon noch eine Lücke oder vielleicht so eine low-hanging policy fruit, die man ergreifen könnte, weil das, denke ich, motivierend oder zumindest ermutigend sein könnte für jene Betriebe, die eventuell diesen ersten Schritt, nämlich ich traue mich jetzt, diesen einen Afghanen darzustellen, noch nicht gegangen sind. Genau, ja, und verständlicherweise gibt es am Anfang halt Berührungsängste. Ja.
Genau, also wirklich eine Person eventuell, die zuständig wäre, dann sowas. Wir haben ja sehr viel für, sagen wir mal, hochqualifizierte Migrantinnen, Mentoring for Migrants und so weiter, auch seitens der WKO etc. Und sowas gibt es aber eben nicht für Unternehmen, die jetzt gering- oder mittelqualifizierte Menschen haben. Das heißt, man könnte ja bestehende Sachen, die es ja auch teilweise in Unternehmen gibt, jetzt Groß- oder Mittelunternehmen wie Cross-Cultural Management, Diversity Management und so weiter, könnte man ja tatsächlich ausweiten eben für diese Menschen. Ich frage mich auch, warum das eigentlich nicht so forciert wird. Die Gruppe ist zu klein, da gibt es, glaube ich, verschiedene, vielleicht auch politische Gründe, warum das nicht gelebt wird sozusagen. Aber von der unternehmerischen Seite her habe ich zumindest mitbekommen, du ja auch eben in der Forschung, dass die Unternehmen grundsätzlich sehr offen sind, weil es geht hier auch um einen Arbeitskräftemangel. Sie sind auch offen, diesbezüglich die Arbeitserlaubnis leichter zu erteilen, schneller zu erteilen vor allem. Also all diese Sachen, die ja jetzt ein bisschen, sagen wir mal, bremsend wirken, da sind die Unternehmen schon dafür, dass das aufgeweicht wird. Aber dass es keine direkte Unterstützung gibt, ist für mich auch eigentlich ein Rätsel, ja. Die es dringend bräuchte, so wie du es jetzt auch gesagt hast. Ja.
Und ich glaube, für eine ganz spezielle Zielgruppe wäre es auch sehr hilfreich, nämlich geflüchtete Frauen. Mhm. Ja, also das ist ja auch ein Thema, was jetzt stark politisch thematisiert wurde und wird, weil wir haben eigentlich, wenn wir uns jetzt die 2015-16 gekommenen ansehen, bei den Männern eine sehr hohe Erwerbsquote, die annähernd da ist, wo auch die Erwerbsquote der männlichen Durchschnittsbevölkerung in Österreich ist. Ja, ist ja eigentlich eine Erfolgsgeschichte, die man auch so gar nicht hört oder selten hört. Aber bei den Frauen stimmt's, da zeigt sich halt dieser ganz, ganz klassische Gender Gap. Ja. Mhm. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass gerade die Integration der Frauen sehr wichtig wäre, auch für die zweite, dritte Generation. Und da denke ich schon, dass gerade solche begleitenden Angebote, Onboarding, Mentoring, wirklich reinholen, in sozusagen die Unternehmenswelt, im Betrieb, dass das gerade bei den Frauen auch sehr viel bringen würde an dann Erfolgsaussichten und auch Retention Rate, muss man sagen, also dass die Frauen auch im Betrieb verbleiben. Mhm. Habt ihr zu dieser Zielgruppe auch konkret irgendwo Einsichten gewonnen? Mhm. Ich meine, es ist jetzt nicht so eine riesige Gruppe, muss man sagen, ist angewachsen erst in den letzten Jahren durch Familienzusammenführung. Mhm. Aber kannst du da auch erst etwas dazu sagen, was bei Frauen vielleicht noch einmal spezifische Themen waren oder sind?
Ja, also bei den Ukrainerinnen ist tatsächlich sehr viel eben Kinderbetreuung, Anerkennung von Qualifikationen und so weiter. Und auch, dass teilweise die Familie noch in der Ukraine ist, die Kurzfristigkeit des Aufenthalts oder dass man sich eben nicht sicher ist, wie lange der Aufenthalt dauert. Viele überlegen dann auch, tatsächlich aus Österreich auszuwandern, vielleicht in ein drittes Land und so weiter. Bei den Frauen, die durch Familienzusammenführung gekommen sind, da haben wir weniger Einblicke, aber ich habe vor einigen Jahren auch eine Studie gemacht während der Corona-Krise zur Arbeitsmarktintegration. Da ging wirklich auch viel, weil damals wurde ja vieles umgestellt auf online, weil man eben nicht direkt hingehen konnte zum IMS und so weiter. Da ging es dann auch wirklich viel darum, dieses klassische Bewerbungstraining zu machen, okay, wie fülle ich ein PDF aus und so weiter. Und ich bin auch Beirat in einer großen Organisation in Linz, Migrade, du kennst es ja, und sie haben viele tolle Frauenprojekte gehabt, Nachbarinnen at Work und so weiter, wo die Finanzierung jetzt noch in der Schwebe steht. Das heißt, diese Sachen werden von der Politik meiner Meinung nach auch nicht angenommen. Und wir verlieren hier, so wie es eben vor kurzem die Studie, die rausgekommen ist vom ÖEF, wir verlieren hier eine große Gruppe, die dem Arbeitsmarkt eigentlich zur Verfügung stehen könnte. Ja. Das
ist auch nicht ganz kongruent,
so, ja. Genau, würde ich sogar so offen lassen, ja. Weil, warum?
Ja, genau. Genau, also einerseits sieht man das Problem und wirklich thematisiert es auch als Problem, aber die Ansätze, die man schon gefunden hätte als Antwort auf das Problem, will man auch nicht weiter finanzieren oder fördern. Genau. Das ist natürlich, es ist schwierig, ja. Und ist nicht unbedingt, sage ich mal, sehr zukunftsgerichtet, weil die Gruppe ist halt auch die dann, wo dann die Kinder noch davon profitieren würden, wenn die Mutter erwerbstätig ist oder halt gut integriert, genau. Entsprechende formale Bildung auch vielleicht weiter im Laufe des Lebens erwerben kann, etc.
Weil, was ich auch mitbekommen habe in der Studie während Corona, ist, dass die Kinder, dass es eine sehr starke Parentifizierung von diesen Kindern gab, weil die Frauen gesagt haben, ja, mein Sohn hat mir dann erklärt, wie ich mich bewerbe beim Unternehmen XY. Mein Sohn hat dies und das für mich gemacht, der hat mir den Computer gezeigt und so weiter. Und das ist für diese Kinder, ich war auch so ein Kind, ja, teilweise, und für diese Kinder, für deren Zukunft ist es auch einfach nicht förderlich, ja. Genau, also da hängt ein Rattenschwanz an Problemen, wenn man sich nicht den Frauen annimmt, aber politisch fraglich.
Ich meine, es ist überhaupt eine Frage, die ich mir stelle, wie sich jetzt diese Kürzungen im Integrationsbereich, die sehen wir in Österreich, die sehen wir auch in Deutschland, auch in anderen Ländern, das hat natürlich insgesamt mit der konjunkturellen Lage, mit, würde ich sagen, der Weltlage zu tun, ja, okay, alles akzeptiert, dennoch wissen wir, und da müssen wir jetzt gar nicht irgendwie groß die Empirie bedienen, das zeigen die Erfahrungswerte über Jahrzehnte in einem Einwanderungsland wie Österreich, weniger Investition in Integration ist auf Dauer betrachtet nicht wirklich billiger. Im Gegenteil, es gibt sozusagen Kosten, die durch Nicht-Integration oder durch fehlende Integration verursacht werden. Besonders augenkundig ist es natürlich im Bereich von Arbeitsmarkt und Beschäftigung, weil wenn ich weniger Leute, weil ich halt weniger Förderung habe, in eine nachhaltige Beschäftigung bringen kann, werde ich die in der Mindestsicherung oder anderswo wiederfinden. Bis hin sogar zu diesen sehr schwierigen Thematiken, wie es gibt eine starke Korrelation zwischen sozioökonomischem Hintergrund, Bildung und Kriminalität, wissen wir, ja, verursacht auch Kosten für den Nationalstaat. Also da gibt es viele Dinge, die sehr gut erforscht sind, würde ich sagen, wo aber nicht unbedingt die politische Ableitung dann daraus erfolgt. Ich habe das so ganz meine eigenen Coping-Mechanismen, wie ich damit umgehe, wie ich mit deiner, zuerst interessiert. Also wie verortest du dich da selber als jemand, der sozusagen auf der einen Seite in der eigenen Forschung vieles zutage fördert, was gelingt, was nicht gelingt, was es bräuchte, etc., ja, der vielleicht sagt, das wäre ein gutes, realistisches Ziel für Arbeitsmarktintegration, das sich Österreich setzen könnte für die nächsten 5 bis 10 Jahre und dazu bräuchte es XYZ. Dann aber gleichzeitig wahrnimmt, der Diskurs geht in eine ganz, ganz andere Richtung. Was sind Möglichkeiten für dich, da dem vielleicht was entgegenzuhalten oder auch zu sagen, ich kann zumindest durch meine eigene Form der Wissenschaftskommunikation, da machst du ja auch viel, vielleicht auf einer anderen Ebene wirken, die aber auch eine entsprechende Handlungsmacht entfalten kann?
Das sind jetzt viele Fragen.
Ja. Die Frage ist im Grunde, wie geht's dir damit?
Ja, genau. Nicht gut, ne? Es ist natürlich für mich selber mit meiner eigenen Migrations- und Fluchtgeschichte, die man auf keinen Fall vergleichen kann mit der jetzigen Zeit, ja, ist es für mich immer dieser defizitorientierte Diskurs, der für mich sehr schwierig ist zu verdauen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Aber natürlich gibt es sehr viele Ansätze, wie ich auch erwähnt habe, von Migrade und von verschiedenen Organisationen. Ich rede jetzt meistens von Oberösterreich, aber du kennst ja in Wien viel mehr, die aber nur punktuell sind. Das heißt, diese Sachen dauern dann 1-2 Jahre und sind einfach nicht langfristig und nicht nachhaltig. Und da ist das Erste, wo man ansetzen könnte, einfach eine nachhaltige Integrationsförderung, vor allem für Menschen, die jetzt vielleicht im Arbeitsmarkt nicht in der Art zur Verfügung stehen, wie wir es wollen oder bräuchten, ja. Und wie sie es selber auch wollen, ja, weil wir haben noch nie jemanden interviewt oder gesprochen mit noch nie jemandem, egal aus welchem Land, der nicht gesagt hat oder die nicht gesagt hat, ja, ich möchte beitragen und ich möchte eben ein decent work haben und ein normales Leben, was auch immer das bedeutet. Das ist einmal das Erste. Also wirklich weg von diesem defizitorientierten Diskurs hin zu, okay, wie kann man Kompetenzen aufbauen? Wie kann man auch die Kompetenzen aufbauen von diesen Menschen, die schon da sind? Statt eben diesen derzeit meiner Meinung nach ein bisschen schizophrenen Diskurs über, ihr sollt weg, aber wir brauchen für die und die für den Arbeitsmarkt. Wir holen Leute aus verschiedenen Ländern rein. Was ist mit denen, die schon da sind? Also das sind so die zwei Sachen, die ich mir wünsche. Das sind Sachen, die wahrscheinlich politisch nicht passieren werden. Ja. Was aber dennoch wirklich passieren kann, ob das jetzt in den nächsten 5 Jahren ist oder 2-3 Jahren, ist eine Verfahrensvereinfachung. Das ist jetzt ein sehr schwieriges Wort, aber eine Vereinfachung für die Rot-Weiß-Rot-Karte, eine Vereinfachung für verschiedene Arbeitsmarkt Maßnahmen zum Arbeitsmarkteintritt, damit Menschen eben nicht lange warten müssen zum Eintritt und damit keine Zeit verloren geht. Weil die Zeit, die man absitzt, ist verlorene Zeit. Ja. Ob man da jetzt im Deutschkurs ein bisschen sitzt oder nicht, wenn man nicht arbeiten darf oder kann oder dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen kann, dann ist das tatsächlich meiner Meinung nach, weil ich bin ja auch Wirtschaftsforscherin, meiner Meinung nach verlorene Zeit. Und ich weiß das ja eben auch aus persönlicher Sicht von meinen Eltern und so weiter, dass Arbeit tatsächlich auch einen ablenken kann quasi und in die Mitte der Gesellschaft führen kann, wenn es denn gut läuft. Ja, das sind so die Wünsche, die ich hätte. Aber für die nächsten 3-5 Jahre, so wie du es gesagt hast, das ist extrem schwierig, weil die politische Lage ändert sich gefühlt täglich. Die Policies gehen eigentlich in eine andere Richtung, der Diskurs auch, wobei wir eben Talente vergeuden oder nicht fördern, die schon da sind. Und gleichzeitig aber viel Kosten aufnehmen, um Menschen einzufliegen aus anderen Ländern, um, weißt du nicht, in die Pflege zu gehen und so weiter. Also das finde ich unnötig, ja.
Jetzt stelle ich dir trotzdem oder vielleicht gerade deshalb zum Schluss eine Frage, die ich sehr gerne stelle, ja. Nämlich was gibt dir Hoffnung in all dem, was du jetzt skizziert hast? Weil sozusagen die Bedingungen sind klar, die Rahmenbedingungen, ja, die herrschen, sind wirklich weit davon ideal zu sein. Mhm. Wir haben zwar jetzt insofern eine Entspannung der Lage, als jetzt nicht unmittelbar viele neue Menschen, ja, über die Fluchtschiene nachkommen. Das kann sich auch ändern, wenn ich so um mich blicke in der Welt. Ja. Mhm. Aber sonst ist es eigentlich schwierig, auch mit diesen ganzen Budgetkürzungen und so weiter. Die Migrationsdebatte hat sich nicht entspannt über die letzten Jahre. Im Gegenteil, genau. Autoritäre rechte Parteien sind europaweit, auch über den Atlantik betrachtet, am Aufstieg begriffen und sind nicht dafür bekannt, dass sie Integrationsmaßnahmen unterstützen würden oder fördern würden. Mhm. Wo siehst du dennoch, vielleicht auch aus dem Projekt abgeleitet, wo siehst du dennoch Momente der Hoffnung?
Ja, ich würde sagen, direkt in der Praxis. Also ich glaube, Österreich ist nicht umsonst dafür bekannt, dass es eine sehr starke Zivilgesellschaft gibt und dass die Menschen sich sehr stark engagieren. Das haben wir im Projekt auch gesehen. Und das machen wir auch, weil du vorhin auch Wissenschaftskommunikation erwähnt hast, das machen wir auch eigentlich auch deshalb, um quasi dieses Thema der breiten Masse einfach zu zeigen und ein bisschen den Diskurs umzulenken. Das heißt, das gibt mir schon sehr viel Hoffnung mit allen Organisationen, mit denen wir gesprochen haben, mit den Menschen, mit denen wir gesprochen haben, dass sie sagen, ja, wir versuchen jetzt in dem Rahmen, den wir haben, versuchen wir quasi unser Bestes. Und das ist für mich schon ein Gewinn, ja. Und auch im Sinne von, welche Finanzierung können wir bekommen, wenn quasi die jetzige Finanzierung nicht stattfindet. Da finden sehr viele Gespräche statt, sehr viel Umbruch eigentlich auch, um zu versuchen, eben beispielsweise diese Frauenprojekte voranzutreiben und solche Sachen. Das heißt, das gibt mir extrem viel Hoffnung. Und ich würde auch sagen, also ich habe 2 Kinder und mein Sohn ist in der ersten Klasse Volksschule und da ist eine relativ diverse Klasse und ich würde auch sagen, dass das einfach die Zukunft ist, ja. Und das müssen wir, oder das habe ich ja schon in Österreich anerkannt, ich bin ja auch Österreicherin. und das gibt mir auch Hoffnung, dass die Kinder, also für meinen Sohn ist das ganz normal und dass das dann so weiterhin eher zur Normalität wird, dass dieser ein bisschen toxische, unter Anführungszeichen, obwohl ich das Wort toxisch nicht mag, toxische Diskurs nicht mehr weiterhin so stattfindet. Das sind so alles Wünsche und Hoffnungen, die ich habe. Natürlich die Realität, du weißt, es ist derzeit eine andere, aber es ändert sich alles. Also ich komme ja auch aus einem Land, das es nicht mehr gibt und Sachen sind in Flux und ändern sich. Und ich finde, und da möchte ich auch Hoffnung geben, oder haben wir versucht, auch Hoffnung zu geben den Menschen, mit denen wir gesprochen haben, dass vieles auch möglich ist. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, ja.
Ja. Leider. Also die Möglichkeit des Wandels eigentlich in beide Richtungen. Ja. Genau, und genau. Deshalb noch einmal die Werbung für diese wirklich lesenswerte Studie, die ihr da gemacht habt. Man findet auch alles online und wir werden sie in die Shownotes stellen. Man kann diesen Wandel, der sich vollzieht, auch mitgestalten. Das fand ich so wichtig als Ableitung. Wie du sagst, in der Praxis wird da auch vieles mitgestaltet. Genau. Entweder ganz kleinteilig oder dann natürlich auch auf institutioneller Ebene und natürlich auch von den Betroffenen selbst, ja, die dann auch wieder rückwirken ins System. Also genau, das finde ich, zeigt das sehr, sehr gut. Ja.
Als Opfer würde ich diese Menschen gar nicht darstellen, sondern sie haben ihre eigene Agency, sagen wir immer, in der Forschung und können mitbestimmen und sollen sich auch trauen, mitzubestimmen. Man kann auch das System ein bisschen herausfordern, warum nicht?
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, liebe Almina. Dann werden wir sozusagen mit diesem Auftrag, das System herausfordern, in den Abschluss kommen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du mein Gast warst heute. Danke für die Einblicke in deine Forschung, auch in deine Öffentlichkeitsarbeit und darüber hinaus. Ich freue mich sehr, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Das Thema Arbeitsmarktintegration wird uns nicht verlassen, so schnell, meine ich. Insofern gibt es vieles zu tun. Vielen Dank für deine Zeit, dass du zu Gast warst und vielen Dank für euch, dass dass ihr wieder mit dabei wart bei dieser Folge. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.